Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Ja, und heute im Speziellen über das neueste Projekt von ChatGPT-Erfinder Sam Altman. Es ist Freitag, der 28. Juli und ich bin Lena Jesberg. Das Debüt des Bitcoin im Jahr 2009, wir erinnern uns, das glich so ein bisschen so einem Urknall. Es markiert den Start einer neuen Ära in der Finanzwelt. Wer damals in diese älteste Kryptowährung investiert hat und ihr treu blieb, der konnte sein Geld vervielfachen. Nur konnte ja damals niemand ahnen, wie erfolgreich der Bitcoin mal sein würde. Seither warten Investoren und sehnen sich Anleger also nach dem nächsten großen Ding. Diesen Wunsch erfüllen möchte Sam Altman, der Erfinder des KI-Tools ChatGPT. Gemeinsam mit dem deutschen Jungunternehmer Alex Blania hat er das Projekt WorldCoin gestartet. WorldCoin, so heißt eine neue Kryptowährung. WorldCoin soll das globale Finanzsystem gerechter machen. WorldCoin soll den Weg für ein bedingungsloses Grundeinkommen ebnen. Ambitionierte Ziele also, doch die größte und die wohl umstrittenste Besonderheit daran habe ich Ihnen noch gar nicht verraten. Nämlich, dass jeder, der sein Auge scannen lässt, ein Startkapital bekommt. Und genau das ruft Datenschützer auf den Plan und weckt bei vielen Menschen Angst vor dystopischen Zuständen. Unser Tech-Reporter im Silicon Valley, Stefan Scheuer, hat mit Sam Altman über WorldCoin gesprochen, hat sich ins Selbstexperiment gestürzt und seine Iris selbst scannen lassen. Und er wird uns heute mehr erzählen zu den Potenzialen und den Risiken dieses Krypto-Projekts, das zunächst einmal wirkt, als wäre es direkt einem Science-Fiction-Film entsprungen. Ein letztes Mal in dieser Woche schauen wir jetzt aber erstmal, was an den Börsen los ist. Mir zugeschaltet ist aus unserer Frankfurter Finanzredaktion dafür jetzt meine Kollegin Katharina Schneider. Hallo.
Hallo Lena.
Katharina, der DAX, der hat heute ein neues Rekordhoch erreicht. Das sind schon mal gute Nachrichten. Nur die Frage ist, war das absehbar?
Naja, der DAX hatte gestern schon zugelegt und auf dem höchsten Schlussstand seiner Geschichte geschlossen. Auch heute Morgen ist er zunächst gut in den Tag gestartet. Aber wenn man sich die Nachrichtenlage insgesamt anschaut, dann ist das heute eigentlich kein Tag, an dem man ganz klar sagen konnte, heute wird es einen neuen Rekord geben. Da war zum Beispiel morgens, waren die Zahlen zum deutschen Wirtschaftswachstum gekommen. Das Bruttoinlandsprodukt, das BIP, lag im zweiten Quartal auf dem gleichen Niveau wie zwischen Januar und März. Und damit gilt die Rezession zwar als gestoppt, aber Analysten, die von der Nachrichtenagentur Reuters befragt worden waren, die hat mit einem Wachstum von 0,1% gerechnet. Deshalb ist die Stagnation nun eigentlich eine Enttäuschung für die Anleger. Doch die Kurse, die werden ja nie nur von einem Faktor beeinflusst und die Quartalssaison läuft auch immer noch auf Hochtouren und da gab es natürlich auch einige gute Zahlen von Unternehmen. Außerdem gab es eine erfreuliche Meldung zur Inflation in Deutschland, die ist im Juli etwas zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind die Verbraucherpreise nur noch, in Anführungszeichen, um 6,2% gestiegen. Im Juni waren es aber noch 6,4%. Eine Überraschung war das allerdings auch nicht für die Anleger, denn Ökonomen hatten genau mit dieser Zahl im Vorfeld auch schon gerechnet. Außerdem für die Verbraucher weiterhin negativ. Der absolute Preistreiber sind die Nahrungsmittel. Die haben sich auch im Vormonat wieder um 11% im Vergleich zum Vorjahr verteuert. Mhm. Bisschen weniger als im Juni, aber das ist für die meisten Verbraucher wohl immer noch eine ziemliche Zumutung.
Ja, das tut schon weh an der Kasse im Supermarkt. Die Inflation, die ist ja dann auch wieder wichtig für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, oder?
Ja, ganz genau. Noch wichtiger ist für die EZB natürlich die Inflation im Euroraum. Und die Zahlen dazu werden am Montag veröffentlicht. Also dann wird es auch nochmal spannend. Mhm. Und erst gestern hatte die EZB ja den Leitzins auf 4,25% erhöht. Das war schon die 9. Erhöhung in Folge. Und manche Experten meinen aber aus den Aussagen von Lagarde so rausinterpretieren zu können, rausgehört zu haben, dass die Zinserhöhung jetzt vielleicht doch mal ein Ende haben könnten. Aber naja, so ganz sicher kann man sich da nie sein. Und bis zur nächsten EZB-Sitzung Mitte September kann ja auch noch viel passieren.
So ist es, aber auch dann sprechen wir natürlich hier an dieser Stelle wieder darüber. Jetzt haben wir viel über Konjunkturdaten gesprochen, Katharina. Welche Unternehmen sind dir denn heute besonders aufgefallen?
Ja, zu den Top-Werten im DAX gehörten die Aktien des Chemiekonzerns BASF. Hier gab es zunächst eigentlich negative Meldungen, weil das Unternehmen seine kürzlich gesenkten Ziele bestätigt hat. Also es bleibt bei dem eher negativen Ausblick. Und auch der Umsatz- und Ergebnisrückgang fürs zweite Quartal hat die Anleger nicht gerade erfreut. Aber dann gab es doch noch die positive Aussage. Und zwar will das Management tatsächlich die Tochter Wintershall DEA entweder an die Börse bringen oder verkaufen. Und das fanden die Anleger dann ziemlich gut. Und die Aktie ist um 2% nach oben geklettert. Auch die Telekom-Aktie ist um mehr als 1% gestiegen. Da hatte die US-Tochter T-Mobile am Vorabend zwar eher enttäuschende Umsatzzahlen geliefert, aber ihre Jahresziele angehoben. Und ja, was Negatives auch noch, die Aktie von Evotec, die ist leider um 5% eingebrochen zwischenzeitlich, weil das Unternehmen nach einem schweren Cyberangriff im Frühjahr seine Jahresprognose reduzieren musste. Ja, soweit von mir.
Soweit von dir und dafür danke ich dir ganz herzlich.
Sehr gerne.
Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier im Podcast ausdrücklich keine Anlageempfehlungen geben. Alles, was wir hier besprechen, dient also lediglich Ihrer Information.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Und immer wieder freitags kommt die Erinnerung nämlich an die meistgelesenen Handelsblattartikel der Woche. Und drei davon darf ich Ihnen jetzt in aller Kürze vorstellen, damit Ihnen in den nächsten Tagen auch ja nicht der Gesprächsstoff ausgeht.
EU bremst Pläne Russlands.
Nach dem Ende des Getreideabkommens mit Russland muss die Ukraine ihre Getreideexporte umleiten. Der Weg über das Schwarze Meer wäre zu gefährlich, weil Russland passierende Schiffe versenken könnte. Gemeinsam mit der EU arbeitet die Ukraine jetzt an alternativen Ausfuhrwegen. Im Artikel lesen Sie unter anderem, welche geopolitischen Folgen das hat.
Deutschlands Wirtschaft steht vor schwierigem zweiten Halbjahr.
Trotz aller Widrigkeiten dürfte die deutsche Wirtschaft im Frühjahr leicht gewachsen sein. Was erstmal gut klingt, ist, wie dieser Artikel verrät, dennoch kein Grund zur Entwarnung. Denn das Handelsblatt Research Institut prognostiziert, dass im zweiten Halbjahr neue Probleme drohen.
Trinkgelder geraten immer mehr außer Kontrolle.
Und der beliebteste Artikel der vergangenen 7 Tage ist vor allem was für Amerika-Fans. Wenn Sie in näherer Zukunft in die USA reisen, dann sollten Sie sich schon mal auf eine ordentliche Tipflation einstellen, also eine Trinkgeldinflation. Noch nie wurden Trinkgelder in den USA so aggressiv und in einer solchen Höhe eingefordert wie in diesem Jahr. Für Reisende bedeutet das, dass sie ihr Urlaubsbudget gegebenenfalls nochmal anpassen müssen. Ja, so viel zu den Top 3. Diese und noch viele Artikel mehr können Sie mit unserem Handelsblatt Digital-Abo lesen. Wenn Sie das mal testen möchten, 6 Wochen lang für 1 Euro, dann registrieren Sie sich einfach unter handelsblatt.com/sommer-special. Da haben Sie dann gleichzeitig auch noch die Chance auf einen 500-Euro Amazon-Gutschein. So, und jetzt darf ich endlich aus dem Silicon Valley meinen Kollegen Stefan Scheuer begrüßen, mit dem ich jetzt über ein ganz taufrisches Krypto-Projekt spreche. Und da es da drüben noch sehr, sehr früh ist, sage ich einfach mal guten Morgen, Stefan.
Hallo Lena, grüß dich.
Liebe Hörerinnen und Hörer, und hier nochmal aus dem Off ein kleiner Hinweis an Sie. Es gab an dieser Stelle leider technische Schwierigkeiten auf meiner Seite, deshalb hört sich der Ton gleich etwas anders an.
Stefan und ich habe jetzt zwar durch meine Vorrecherche schon vom Worldcoin gehört, vorher aber ehrlich gesagt noch nicht und ich glaube, so geht es ganz vielen anderen Hörerinnen und Hörern auch. Deswegen ganz basic die erste Frage, was ist eigentlich der Worldcoin?
Also die Idee hinter Worldcoin sind im Prinzip 3 Sachen. Das eine ist, es soll eine Digitalwährung sein, die man auch handeln kann, mit der man auch irgendwo bezahlen können soll. Das zweite ist, die Basis, um überhaupt zugelassen zu werden, ist, sich einmal die Augen zu scannen, die Iris zu scannen. Und deswegen soll der Worldcoin auch als Nachweis fungieren, dass wir wirklich echte Menschen sind. Dabei geht es vor allen Dingen darum, dass ja im Internet jetzt immer mehr Texte, Videos und Bilder kursieren, bei denen man gar nicht so hundertprozentig sagen kann, bildet das jetzt gerade ein Mensch ab oder ist das von einem Mensch geschrieben, sondern von einem oder von einem Roboter. Da soll Worldcoin quasi als so ein Nachweis des Menschseins fungieren. Und der dritte Teil ist einfach eine digitale Geldbörse in Form von einer App. Und all diese drei Sachen sind seit wenigen Tagen live geschaltet.
Multitasking, alles in einem. Erfunden haben ja den Worldcoin der ChatGPT-Erschaffer Sam Altman und der Jungunternehmer, einer aus Deutschland, Alex Blanier, aus Bayern kommt der. Die hatten ja die Vision, damit das globale Finanzsystem so ein Stück weit gerechter zu machen. Wie? In welcher Form?
Der Kern oder die Basis dafür ist eben diese Digitalwährung. Und diese Digitalwährung wollen sie nicht erstmal nur ausgeben, sondern sie wollen diese Digitalwährung weltweit verteilen. Das heißt, der Anspruch ist zu sagen, alle Menschen der Welt lassen sich die Augen scannen und jeder, der sich die Augen hat scannen lassen, bekommt im Gegenzug ein Startkapital. Und sie wollen die Zahl der Tokens, also der, ja, der Einheit dieser Währung, erstmal global begrenzen auf 10 Milliarden. Mhm. Und diese 10 Milliarden sollen zu 75% unter all den registrierten Leuten verteilt werden. Die restlichen 25% sind für die Firma hinter diesem Projekt vorbehalten und für die Investoren. Und das ist erstmal das Versprechen zu sagen, wenn jeder in der Welt einen Anteil an dieser neuen Währung bekommt, dann hat man darüber erstmal Reichtum besser verteilt.
Was hat es mit der Geschichte ums bedingungslose Grundeinkommen auf sich? Ist das das?
Das wäre im Prinzip der nächste Schritt. Also Sam Altman ist ja jetzt derzeit erstmal vor allen Dingen bekannt dafür, dass er Gründer und jetzt auch CEO von OpenAI ist. Das ist auch hier ein Unternehmen in San Francisco, die ja unter anderem hinter so Produkten wie ChatGPT stehen. Und er sagt, künstliche Intelligenz ist dabei, noch viel, viel mächtiger zu werden. Und wir werden eine Zeit erleben, in der es quasi eine Super-KI gibt, die ganz, 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 ganz viele Aufgaben und auch viele Jobs übernimmt. Und weil das natürlich große Veränderungen nach sich zieht, geht er davon aus, dass viel mehr neuer Wohlstand geschaffen wird und dass dieser neu geschaffene Wohlstand dann auch neu verteilt werden muss. Und er sagt, dass eine gute Idee, diesen Wohlstand zu verteilen, ein bedingungsloses Grundeinkommen sein kann. Und mit Worldcoin will er dafür quasi die Basis schaffen. Mhm. Also es geht nicht darum, dass jetzt diese Zuteilung von dem Geld im ersten Schritt schon ein Grundeinkommen ist, sondern dass du darüber in Zukunft, wenn du dir irgendwas überlegt hast, wie diese ganzen neuen Werte, die über KI geschaffen werden könnten, wie man die denn dann nicht nur innerhalb der USA oder innerhalb Deutschlands, sondern über die gesamte Welt möglichst gerecht verteilen kannst. Das ist zumindest das Versprechen.
Dann ist nur noch die Frage, wer am Ende dieses bedingungslose Grundeinkommen zahlen soll.
Ja, genau. Ich meine, das ist natürlich eine Sache, da sagen Sie, das ist noch ein Schritt, der weit in der Zukunft liegt. Deswegen können Sie das jetzt noch nicht beantworten. Ich kann mir vorstellen, dass Sie halt davon ausgehen, dass es ja Maschinen sind, beziehungsweise Algorithmen, die zusätzliche Werte schaffen, mhm, und dass man sich dann eben was ausdenken muss, was mit diesen zusätzlichen Werten sein könnte. Also ich würde nicht ausschließen, dass das vielleicht auch irgendwann mal in die Richtung geht, so eine Art ChatGPT-Steuer zu erheben und zu sagen, das, was so ein intelligentes System kann, die zusätzlichen Werte, die es schafft, darf eben nicht nur bei einer Firma landen, die das Produkt jetzt einsetzt, sondern ein Teil davon muss eben auch zurück in so ein Gesamtsystem gehen. Also die Diskussion haben wir ja schon seit vielen, vielen Jahren über eine Digitalsteuer oder eine Transaktionssteuer. So in die Richtung kann ich mir vorstellen, würde das gehen. Aber da ist das Projekt noch nicht. Also es ist jetzt erstmal der allererste Schritt zu sagen, die Währung kommt, das Augenscannen kommt. Und ich meine, das alleine ist auch schon eine der verrücktesten Geschichten, mit denen ich bislang zu tun hatte.
Eine, die du auch selber ausprobiert hast, wie ich gehört habe.
Genau, also ich habe hier das Team von Worldcoin in San Francisco getroffen und mit einem der Mitarbeiter von Sam Altman beziehungsweise Alexander Blanier war ich hier Mittagessen und danach waren wir im Café und dann mussten wir erst durch die Gegend laufen, um ein Wi-Fi zu finden, weil um sich scannen zu lassen, muss dieser Scanner einen Internetzugang haben und dafür mussten wir erstmal gucken, wo es denn vernünftigen Zugang gibt. Wir sind dann, das ist auch ganz lustig, weil weil hier die meisten Leute mit so unbegrenzten Internetzugängen unterwegs sind. Deswegen hat man ganz oft in Cafés gar kein Wi-Fi. Also wir mussten dann mehrere ausprobieren, um eins zu finden, wo es ging. Und dann funktioniert das so, dieser Scanner ist ungefähr so groß wie eine Bowlingkugel. Und der hat mehrere Kameras und Sensoren integriert und man schaut dann einfach in diese Kugel rein. Das dauert so 20 Sekunden ungefähr. Dann leuchtet so ein weißer Kreis auf und wenn der aufgeleuchtet hat, dann ist man gescannt und ist dann Teil dieses Systems.
Jetzt hätte ich fast gesagt, ich hätte gedacht, im Silicon Valley gibt's Wi-Fi schon flächendeckend, aber das scheint dann auch ein Irrtum zu sein.
Das ist nochmal ein anderes Thema. Das Internet ist hier echt ziemlich schlecht, muss man sagen. Also aus deutscher Perspektive, wenn man sich da immer darüber aufregt, dass irgendwo mal das Internet nicht gut funktioniert, hier ist es eine völlig andere Nummer. Also wenn wir hier unterwegs sind, hat man ganz oft riesige Funklöcher.
Verrückt. Stefan, heißt das, wenn du dir die Iris scannen lassen hast, damit wirbt Worldcoin, beziehungsweise die Firma hinter Worldcoin ja auch, dann hast du Worldcoins bekommen, direkt, umsonst.
Das ist jetzt auch wieder diese besondere Sache. Worldcoin kommt zwar hier aus dem Silicon Valley und die Firma ist auch ursprünglich hier gegründet worden, aber das Team dahinter sagt, die Gesetzeslage in den USA ist so kompliziert, dass sie Worldcoin als Währung nicht in den USA starten.
Aha.
Also was man in den USA haben kann, ist, wenn man sich die Augen hat scannen lassen, dann hat man den Nachweis, also ich kann irgendwo mich zertifizieren, ja, ich bin wirklich einmal per Auge nachgewiesener echter Mensch, aber diese Zuteilung von den Worldcoin bekomme ich nur, wenn ich in einem Land außerhalb der USA bin, zum Beispiel in Deutschland. Also wenn ich mich jetzt in Berlin am Alexanderplatz, laufen die aus gerade rum mit diesen Scannern, wenn ich mich da scannen lasse, dann kann ich auch die Währung zugeteilt bekommen. In den USA sagen sie, wegen Regulierung geht das im Moment nicht. Woran das genau liegt, habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Ich habe auch mehrmals nachgefragt und dann hieß es ja und hier ist vieles so unsicher. Welches Gesetz Ihnen da genau Angst macht, ist mir nicht ganz sicher. Krypto ist einfach insgesamt ja ein kompliziertes Thema. Faktisch ist es aber so, in den USA, obwohl die Idee von hier kommt, gibt's das im Moment nicht. Mhm. In Deutschland aber schon.
Wo können dann Anleger diese neue Kryptowährung außer in Deutschland sonst handeln?
Das Handeln ist ja erstmal noch davon losgelöst, wo die Währung ausgegeben wird.
Okay.
Also Coinbase als große amerikanische Handelsplattform führt den Worldcoin nicht. Man kann sich den da zwar anzeigen lassen, man kann ihn da aber nicht direkt handeln. Aber so ziemlich alle anderen großen Handelsplattformen der Welt bieten den Worldcoin zum Handeln an.
Okay. Für Kursprognosen ist es da aber vermutlich noch zu früh, nehme ich an.
Ehrlich gesagt fühle ich mich da überhaupt gar nicht in der Lage, dass ich das beurteilen könnte. Was wir halt gesehen haben, ist, zum Start ist der Kurs ein bisschen nach oben gegangen, war dann zwischendurch bei ungefähr $3.30 und hat sich jetzt so, bewegt sich jetzt irgendwo so in der Größenordnung von $2.20, Pi mal Daumen. Aber wir sind natürlich noch völlig am Anfang.
Mhm.
Und wir haben ja im Moment im Prinzip zweierlei. Zum einen, es gibt gar nicht so viele von diesen Scannern. Also die haben im Moment so um die, das hatte mir Alexander Blania gesagt, 250 Scanner derzeit im Einsatz weltweit. Das heißt, selbst wenn du daran an diesem System mitmachen willst und bereit bist, dir die Augen scannen zu lassen, musst du erstmal gucken, wo der nächste Scanner ist. Und Blania hatte dann davon erzählt, dass Leute auch irgendwie quer um die Welt geflogen sind, nur um in die Nähe von einem so einem Scanner zu bekommen. Das ist natürlich auch so ein bisschen Eigenwerbung. Ich kann mir vorstellen, dass sehr, sehr viele Leute sagen, naja, um irgendwie eine Kryptowährung im Gegenwert von ein paar Dollar zu kriegen, bin ich doch nicht bereit, sowas Wertvolles wie meine Augendaten einer Firma zu übertragen. Von daher mal gucken, wie das da weitergeht. Faktisch kann ich aber, ohne dass ich mich habe scannen lassen, natürlich versuchen, über eine der Handelsplattformen einfach mit den Worldcoins zu spekulieren. Also einfach zu gucken, ob ich mir nicht einfach solche Coins kaufe, in der Hoffnung darauf, dass die irgendwann mal mehr wert sein werden.
Ist der Worldcoin vergleichbar mit bewährten Kryptowährungen wie dem Bitcoin? Also kann er vielleicht sogar zur Konkurrenz werden?
Tja, da ist wahrscheinlich deine Prognose genauso gut wie meine. Der Anspruch ist es natürlich und es gibt so ein paar Parallelen. Also der Worldcoin, da ist eben auch die Idee, dass die Zahl dieser Einheiten begrenzt ist, ähnlich wie beim Bitcoin. Die Technologie dahinter baut auf der Ethereum-Blockchain auf. Letztlich hat es aber natürlich ganz, ganz viel damit zu tun, wie weit die Verbreitung letztlich von dem Worldcoin sein wird. Und da sind aus meiner Sicht eben diese beiden Elemente, die wichtig sind. Also erstens, sind Menschen dazu bereit, überhaupt dieser Technologie Vertrauen entgegenzubringen, also sich die Augen scannen zu lassen oder das auch als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Und das andere ist, ist die Firma in der Lage, genug von diesen Geräten auszurollen, dass es überhaupt einfach genug möglich ist, damit zu machen. Also Blani hatte im Interview gesagt, dass sie derzeit schon 2000 von diesen Orbs produziert haben. Die sind in Erlangen entwickelt worden und werden dann auch in Deutschland hergestellt. Das langfristige Ziel ist es aber, 50.000 von diesen Orbs weltweit im Einsatz zu haben. Also mit der Idee, dass quasi überall auf der Welt in nicht allzu weiter Entfernung jemand ist mit so einem Orb, um sich scannen zu lassen. Mhm. Also nicht nur, man braucht das Scannen eben nicht nur, um einmal am Anfang das Ganze zu eröffnen, sondern beispielsweise, wenn man sein Passwort verloren hat, muss man halt auch nochmal zurück und muss sich nochmal scannen lassen, um dann wieder den Account für sich in Anspruch zu nehmen. Oder jemand klaut ihn, ne? Jemand anders hat irgendwie die Benutzerdaten geklaut, dann kann ich den Account mir auch quasi wieder zurückholen. Aber erst, wenn ich es schaffe, zu einem dieser Orbs zu kommen und mich neu scannen zu lassen.
Orbs, das sind diese Scanner, ne? Das ist der Name dafür.
Genau, Orb ist ein englisches Wort und bedeutet übersetzt so viel wie Kugel oder Himmel. Himmelskörper.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
Okay, ja, dieses Augenscannen, das ist ganz spannend, weil das schürt ja bei einigen Menschen, ja, wie soll ich sagen, Ängste vor so dystopischen Zuständen. Was genau befürchten diese Mahner?
Ehrlich gesagt, als ich das gehört habe mit dem Augenscan, habe ich ja auch gedacht, meine Güte, das klingt ja wie aus einem schlechten Science-Fiction-Film. denn heute ist ja das Kernargument, was gebracht wird, ist, wir müssen unterscheidbar werden von Maschinen. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Werte. Also warum oder Möglichkeiten, warum ausgerechnet das Augenscan? Die meisten Datenschützer, mit denen ich gesprochen habe, sagen, wenn ich ein Passwort verliere, ist das ein Problem, aber ich kann das Passwort natürlich nochmal ändern. Mhm. Wenn ich einen Pass verliere, meinen Reisepass oder auch meinen Personalausweis, ist es ein viel größeres Problem, aber im Zweifelsfall kann ich auch einen neuen Reisepass oder einen neuen Personalausweis bekommen. Wenn aber jemand an die Daten von meiner Iris kommt, sind die unveränderlich. Mhm. Also da ist der Schaden, der durch Missbrauch entsteht, ungleich größer. Und deswegen sagen sie, überhaupt solche biometrischen Daten zu sammeln und die dann auch noch in der Hand von einem Startup, was möglicherweise irgendwann pleite gehen könnte und wo solche Daten in der Konkursmasse landen können, das ist ein viel zu großes Risiko. Die Antwort von Worldcoin, Blania und Altman ist, sie haben eine Technologie geschaffen, bei der selbst diese einzelnen Daten gar nicht weitergegeben werden. Also das Versprechen von Blania beispielsweise, der vor allen Dingen an der Entwicklung dieses Scanners beteiligt war, ist, der scannt zwar dein Auge und analysiert das, das passiert aber alles auf dem Scanner, auf dem Orb und der selbst teilt nur noch so eine Art verschlüsselte, komprimierte Version von diesem Scan, sodass auch wenn irgendjemand mal irgendwo Zugang zu Daten bekommen könnte, der gar keinen Zugriff auf das eigentliche Bild hat oder die Scan-Daten, die der Orb angelegt hat. Ob das stimmt? Keine Ahnung. Datenschützer sagen halt auch, wer weiß, vielleicht ist der Orb, wenn es so viele sind, irgendwie 50.000, ausgerechnet der Orb, an den man dann gerät, ist der manipuliert worden oder es gibt eine Hintertür in dem System und jemand kann die doch austricksen und so. Also da gibt es ganz, ganz viele Fragen und vieles hat eben damit zu tun, dass das Scan der Iris und diese Daten, die da erhoben werden, eben so sensible Daten sind.
Das hat ja jetzt auch die BaFin und die Datenschutzaufsicht in München auf den Plan gerufen, oder?
Ja, also von der Firma hinter Worldcoin, die Tools for Humanity heißt, gibt es sowohl eine Niederlassung hier in San Francisco als auch in Erlangen. Erlangen ist auch ganz interessant. Dass Erlangen überhaupt so eine wichtige Rolle dabei spielt, hat mit Blania als Co-Gründer und Chef von dieser Firma zu tun, denn er hat in Erlangen studiert. Und er wollte eigentlich das ganze Projekt hier in den USA aufbauen, aber dann kam die Corona-Pandemie und die USA haben eine Einreisesperre für Europäer verhängt. Und Blania war zu dem Zeitpunkt im Flugzeug auf dem Weg nach Europa und kam nicht wieder zurück, saß also fest und ist dann wieder an seinen alten Studienort gegangen und hat dann im Prinzip in Erlangen die Firma aufgebaut. Und deswegen war Erlangen so ein ganz, ganz wichtiger Standort für die ersten Jahre der Entwicklungszeit. Und jetzt ist es so, dass von Erlangen aus dann die lokal zuständige Datenschutzaufsicht, die zum Beispiel sowas wie die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung einprüft, in München sitzt. Und Blania hat halt gesagt, als ich mit ihm eben auch über Thema Datenschutz gesprochen habe, hey, naja, wir fallen ja nicht unter irgendeine Behörde, sondern wir fallen unter die bayerische Datenschutzaufsicht und die ist besonders streng und das steht auch dafür, dass wir unsere Hausaufgaben machen, was Datenschutz angeht. Ich habe in München nachgefragt und da klang es ein bisschen anders. Also die haben gesagt, nee, das Scannen von Augen, Iris-Daten von Millionen, vielleicht Milliarden Menschen ist ein sehr, sehr riskantes Unterfangen. Deswegen handelt es sich dabei um eine Hochrisikokategorie, was eine ganze Reihe von besonderen Anforderungen nach sich zieht. Unter anderem muss die Firma selbst eine Analyse machen, dass alles in Ordnung ist. Also was im Prinzip im Moment passiert ist, ist, die Münchner schauen sich das jetzt genau an und gucken erstmal, ist da alles ordentlich gemacht worden? Und es ist eben nicht so, dass man sagen kann, Worldcoin hat alle Hausaufgaben gemacht, man ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite, weil sie ja beispielsweise von den Bayern überwacht werden. Das ganze Verfahren zu gucken, ob die alles gut umgesetzt haben, steht noch ganz am Anfang.
Wenn Sie da jetzt quasi nicht bestehen, den prüfenden Augen der Datenschutzaufsicht, was wäre denn das Schlimmste, was Worldcoin bzw. der Firma dahinter drohen könnte?
Ja, die Datenschutzgrundverordnung sieht ja eine Reihe von Strafen vor sich und das ist quasi das eine, also eine Firma kann zu Strafzahlungen verpflichtet werden. Das andere ist aber überhaupt das Ausrollen so einer Währung kann natürlich auch widerrufen werden. Also beispielsweise die BaFin als Finanzaufsicht und das ist ja quasi die zweite deutsche Behörde, die sich im Rahmen der Recherche dann auch eingeschaltet hat. Die kann ja beispielsweise sagen, wenn da was nicht in Ordnung gelaufen ist, also beispielsweise sich Worldcoin nicht an die geltenden Gesetze gehalten hat, dass die BaFin dann halt einschreitet und sagt, nee, das darf hier nicht ausgerollt werden. Und das heißt, das könnte dann beispielsweise den weiteren Weg für Worldcoin verbauen, solange bis da die Probleme behoben sind. Also wie gesagt, die Prüfung sowohl von Seiten der Münchner als auch von Seiten der BaFin steht noch ganz am Anfang. Man kann jetzt nicht sagen, dass Worldcoin eine Regel verletzt hat, aber die Darstellung der Firma, alles sei auf jeden Fall auf der sicheren Seite, man hält sich an alles, das klingt sowohl bei der BaFin als auch in München noch ganz anders.
Du hast ja schon gesagt, sowohl mit Altman als auch mit Blania gesprochen. Wirkten die in Bezug auf dieses Thema nervös, doch eher gelassen? Was war dein Eindruck?
Mein Eindruck ist, und an dieser Stelle vielleicht Werbung auch noch für das Gespräch, dass wir auch komplett als Interview im Podcast Handelsblatt Disrupt ausstrahlen werden. Also jeder, der Interesse hat, kann sich da auch einfach selbst ein Bild verschaffen. Mein Eindruck war, dass die beiden einfach im Moment in riesig großen Dimensionen planen. Sie stört es, dass sie es nicht in den USA starten können und sie erhöhen da auch so ein bisschen Druck auf die Amerikaner und sagen, hey, guckt mal, in Europa dürfen wir und ausgerechnet hier, wo alles herkommt, in den USA dürfen wir nicht. Das kann doch nicht sein. Faktisch stehen sie aber davor, jetzt überhaupt erstmal zu gucken, dass sie es schaffen, dieses ganze Projekt groß zu kriegen. Und mein Eindruck ist, dass es so ein bisschen dieser Ansatz ist, den ich hier im Silicon Valley häufig erlebe. Es geht erstmal darum, das Ganze riesengroß zu kriegen. Man hat versucht, so weitgehend die Hausaufgaben zu machen. Ob man jetzt wirklich genau alle Detailregeln eingehalten hat, das wird sich schon zeigen. Das ist meine Vermutung. Und sie wollen jetzt erstmal wirklich gucken, dass die 2000 Orbs in den Einsatz kommen und dann potenziell vielleicht irgendwann 50.000, um erstmal ganz, ganz viele Menschen in ihr System hineinkriegen zu können.
Und wenn wir jetzt nochmal abschließend die Vision der beiden Erfinder gegenüberstellen, gegenüber von der großen Angst der Mana, Zu welchem Schluss kommst du? Kann der Worldcoin wirklich finanzielle Gerechtigkeit schaffen? Oder könnte das auf der anderen Seite doch der Beginn so einer Geschichte wie in George Orwells 1984 sein?
Im Moment ist absolut beides möglich. Und bevor wir überhaupt an diesen Punkt kommen, dass halt wirklich es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt und die Werte alle verteilt werden, muss sich erstmal zeigen, dass die Technologie an sich robust genug aufgebaut ist. Also da geht es um ganz banale Sachen. Auch Leute, die enthusiastisch dieser Technologie gegenüberstanden, haben halt von einzelnen Problemen mit der App gesprochen. Dann ist halt die Frage, schaffen sie das mit dem Ausrollen? Wie sehen die einzelnen Datenschützer das Ganze? Auch die Briten schauen sich das ganze Projekt nochmal an. Also das ist das eine große Fragezeichen. Haben die überhaupt die Chance, das Ganze groß zu kriegen? Mhm. Und selbst wenn das gelungen sein sollte, ist halt immer noch die Frage, wie du ja auch am Anfang auch völlig zu Recht nachgefragt hast, wo kommt das Geld her? Also kann das Ganze dann wirklich dabei helfen, Wohlstand zu verteilen? Aus meiner Sicht, als jemand, der als Journalist eben auch in vielen autoritären Regimen recherchiert hat, ich sehe eine ganz praktische Geschichte, und die ist, dieses Projekt hat die Technologie hinter dem Orb öffentlich gemacht und hat halt gesagt, ja, wir wollen, dass sich jeder das angucken kann mit dem Versprechen voller Transparenz. Also sie sagen, wie dieser Scanner funktioniert, sie sagen, wie diese Kugel aufgebaut ist und so. Das bedeutet nur, jeder Staat, der auch einen Augenscanner einsetzen will, kann das einfach nachbauen. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Worldcoin, egal wie dieses Projekt jetzt weitergeht, erstmal dazu geführt hat, dass das Augenscannen in Zukunft viel eher zu einem Standard werden könnte. Beispielsweise Apple hat jetzt auch bei der neuen Apple Glass, dieser Brille, dieser Digitalbrille, die man aufzieht, ist auch dabei, einen Augenscanner einzubauen, der dann erkennen soll, dass der Nutzer, der die Brille gerade aufzieht, wirklich derjenige ist, dem das Gerät gehört, damit man es sich so einfach klauen kann. Also ich glaube, in gar nicht allzu ferner Zukunft wird relativ oft unser Auge gescannt werden.
Und du warst mit einer der Ersten.
Ich weiß noch nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Das müssen wir noch rausfinden.
Das werden wir dann sehen. Ich möchte noch einmal ganz kurz an deine Eigenwerbung von eben anknüpfen. Denn werben können wir natürlich auch für unseren Freitagstitel. Da habt ihr alles dazu nochmal aufgeschrieben. Natürlich auch viel mehr, als wir jetzt in den paar Minuten hier besprechen konnten. Stefan, da sollte man auch unbedingt reinlesen. Ich danke dir für das Gespräch.
Lena, vielen Dank.
Ja, und jetzt, wo ich Ihnen die passende Wochenendlektüre ans Herz gelegt habe, wollen wir die wohlverdienten, hoffentlich freien Tage auch gleich mal einläuten. Redaktionsschluss war heute wieder um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Paul Dräger. Ich danke Ihnen daheim fürs Zuhören und wünsche ein erholsames Wochenende. Tschüss.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.